Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Das britische Parlament hat eine turbulente Woche hinter sich. Zuerst stellten sich Abgeordnete der Opposition dem Parlamentspräsidenten, dem Speaker, in den Weg, um eine Prozession zum House of Lords und damit die vom Regierungschef angeordnete Zwangspause im Parlament zu verhindern. Es gab erregte Rufe im Hohen Haus, Protestplakate wurden hochgehalten. Aus deutschen Augen betrachtet weist der britische Parlamentarismus durchaus exzentrische Züge auf. Das älteste Parlament der Welt scheint unverständliche Regeln und merkwürdige Traditionen zu haben. Und derzeit zermürbt zu werden in einem Prozess, der insbesondere bei Brexit-Befürwortern die Wut auf das Parlament weiter schürt. Ist etwa die britische Demokratie in Gefahr? Oder hat das House of Commons nicht gerade auch Widerstandskraft gezeigt mit einem Gesetz, das No Deal verhindern soll? Darüber hat Sandra Pfister mit Quentin Peel gesprochen. Der Journalist war lange Korrespondent der Financial Times und hat oft aus dem Ausland auf die britische Demokratie und ihre Eigenheiten geschaut. Heute arbeitet Peel auch für die Londoner Denkfabrik Chatham House.
Das Unterhaus, das wirkt derzeit wie eine einzige Shakespeare-Bühne. Eloquente Leidenschaft, verbales Gemeuchel, Ränkeschmiede. Diese engen grünen Bänke, oft bis zum Bersten voll, Opposition und Regierung einander frontal gegenüber, gebändigt und zugleich auch aufgepeitscht, nur vom Speaker mit seinen Order-Rufen. Ganz großes Kino und unglaublich exzentrisch. Quentin Peel, alle Sitzungen des Parlaments werden ja live übertragen, die öffentlichen Sitzungen. Der Parlamentskanal, BBC Parliament, der hat gerade Rekord-Einschaltquoten. War das britische Parlament schon immer so unterhaltsam oder ist das eine historische Ausnahmesituation?
Ja, es ist eine historische Ausnahme, das ist klar. Seit 50 Jahren ist das Parlament immer schwächer geworden und dann plötzlich ist das Parlament vielleicht am wichtigsten in dem ganzen Lande. Also viele Kinder hören jetzt und sagen jetzt zu Hause, Order, Order, wenn die Eltern sprechen.
Und das ist so eine Schrulligkeit und die Abgeordneten dürfen nicht klatschen, dafür brüllen sie. Bei uns sitzen die Abgeordneten in relativ sterilen Bänken, die sind meist halb leer im deutschen Parlament, spielen auf ihren Handys. Man kann verstehen, wo das herkommt, weil diese aufgepeitschten Emotionen, die ja auch instrumentalisiert werden können, die sind den Deutschen von Grund auf suspekt. Und dann im Kontrast dieses etwas Theatralische des britischen Unterhauses. Erklären Sie uns, woher kommt das?
Also es hängt auf der einen Seite, ich glaube, mit dieser Konfrontation im Parlament, dass wir sitzen auf beiden Seiten und in Konflikt. Und wissen Sie, es gibt auf dem Teppich im Parlament zwei rote Linien. Die sind die Schwertlinien. Man soll nicht über die Linie kommen, weil sonst ist man in Kontakt mit einem Schwert auf der anderen Seite. Also diese ganze komische Art von historischer Situation, das war chaotisch vor 300 Jahren und ist immer noch, dieser Chaos ist immer noch ein bisschen geblieben.
Wir Deutsche versuchen, anhand ihrer Geschichte zu verstehen, warum sich da abspielt, was sich da abspielt. Diese altmodischen Traditionen, Sie haben es gesagt, die Abgeordneten müssen zwei Schwertlängen voneinander entfernt stehen, Regierung und Opposition. Der Speaker des Oberhauses, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, der sitzt traditionell auf einem Wollsack. Also, die Regeln dafür sind 1844 aufgeschrieben worden, dass Abgeordnete notfalls noch vom Speaker, von dem der immer Order ruft, in den Tower geworfen werden können. Diese skurrilen Traditionen, ist das mehr als eine Inszenierung für Sie?
Nee, eigentlich das ist eine Inszenierung und die Realität steht immer hinten und vielleicht wir verlieren die Realität, weil es gibt so viel Theater dabei. Aber was am wichtigsten ist, plötzlich ist das Parlament ganz im Zentrum der Debatte. Und das ist so wichtig, weil während den letzten Jahrzehnten ist das Parlament so schwach geworden, weil eigentlich die Regierung ist viel zu stark geworden. Und jetzt mit dieser ganzen Brexit-Geschichte und die Regierung versucht, immer, um das Parlament zu kommen. Und was ist eigentlich gelungen in dieser Zeit, ist das Parlament auch mit all diesen altmodischen Traditionen sagt, doch, wir sind das Parlament und das System ist eine parlamentarische Demokratie. Und das ist ganz wichtig. Also selbst wenn es sehr komisch aussieht, ich glaube, dass das Parlament arbeitet ganz gut, aber das ist nicht klar für die ganze Bevölkerung.
Und Sie haben es gerade gesagt, für uns Deutsche schwer zu verstehen. Die Exekutive in Großbritannien ist sehr stark, im Gegensatz zu Deutschland, wo sie aus guten Gründen nach der Nazizeit beschränkt wurde. Die britische Regierung, die bestimmt die Tagesordnung des Parlaments. Das Parlament wählt nicht den Premierminister, sondern zumindest formal ernennt die Queen ihn. War es immer schon so angelegt, dass die Machtfülle der britischen Regierung so groß war, oder hat sie sich immer mehr Macht genommen?
Sie hat immer mehr Macht genommen. Und wissen Sie, auch eine Geschichte aus der Geschichte. Das ist eigentlich im 18. Jahrhundert begonnen, als der Georg I. aus Hannover kam nach London. Er sprach kein Englisch und der Premierminister ist viel mächtiger geworden, weil der König war ein Ausländer. Also der Premierminister, der war zu jener Zeit Walpole, ist viel mächtiger geworden. Und das Parlament wurde selbst mit all dieser Aufschreiung und dieser groben Debatten war nicht so sehr wichtig. Nur wenn es eine sehr knappe Mehrheit gibt im Parlament, dann ist es möglich vielleicht, dass das Parlament mächtiger wird. Aber zur ganzen Zeit, wenn die zwei Parteien, es gibt eine klare Mehrheit auf der einen Seite oder der anderen, dann sind die Party Whips so stark, dass man bekommt Ja-Wahlen für alles, was die Regierung tut. Und gerade zu dieser Zeit, Boris Johnson hat gefunden, er hat jede Wahl im Parlament, jedes Votum verloren. Man hat das nie gedacht in der Vergangenheit. Und jetzt ist das Parlament die wichtigste Institution im Lande.
Das Parlament ist die wichtigste Institution im Lande, sagen Sie. Viele sehen das ja auch jetzt als Sternstunde des Parlaments, denn noch bevor es in die Zwangspause geschickt wurde, in der es gerade ist, in die Prorogation, konnte es in beiden Kammern auch noch im Eilverfahren ein Gesetz beschließen, das den No-Deal verhindern soll. Gleichzeitig sprechen wir mal über diese Zwangspause, die Boris Johnson dem House of Commons auferlegt hat. Da sagt ja jetzt auch das höchste schottische Zivilgericht, das ist nicht verfassungsgemäß. Der Supreme Court entscheidet nächste Woche noch, ein Parlament zu suspendieren. Sowas löst in Deutschland den roten Alarmknopf aus. Das klingt nach Ausschaltung des Parlaments. Ist das, was Johnson gemacht hat, tatsächlich, wie die Opposition sagt, so eine Art Stück Diktatur?
Ein Staatsstreich vielleicht. Das zu tun ist unglaublich. Meine eigene frühere Zeitung, die Financial Times, hat es als demokratische Disgrace gesagt. Eigentlich das Problem in diesem Lande ist jetzt, dass dieses parlamentarische System, altmodisch mit all diesen ganzen komischen Geschichten, ist in Konflikt jetzt mit dem Referendum. Das heißt direkte Demokratie. Direkte Demokratie hat nichts mit unserer Geschichte zu tun. Das ist zum ersten Mal um 75 angekommen, als wir über Europa wählen mussten. Und es gibt sehr große Schwierigkeiten, direkte Demokratie mit parlamentarischer Demokratie zusammenzubringen. Parlamentarische Demokratie heißt debattieren, die Gesetze ändern und so weiter. Aber direkte Demokratie sagt Ja oder Nein und Schluss.
Und die indirekte Demokratie ist ja auch unter Beschuss, denn gerade diejenigen, die den Brexit unbedingt wollen, die sagen jetzt, das Parlament will bloß den Brexit verhindern, der doch durch direkte Demokratie beschlossen wurde, the will of the people, wie es immer so schön heißt. Wie kommen denn direkte und indirekte Demokratie ins Gleichgewicht hier?
Sehr schwer zu sagen. Man braucht mindestens ein klares Gesetz über direkte Demokratie. Vielleicht kann man direkte Demokratie auf Landesebene in den Städten und so weiter haben. Aber diese großen Fragen müssen endlich im Parlament entschieden werden. Das Problem jetzt ist, gerade wie Sie gesagt haben, Viele Brexit-Leute, viele Leute, die Hälfte der Bevölkerung, die wollen absolut ein Brexit haben, und das ist nur die Hälfte der Bevölkerung, die sagen, also Parlament ist gegen uns. Und Boris Johnson denkt sehr klar daran, einen Wahlkampf zu kämpfen. Ich bin mit der Bevölkerung, ich bin mit dem Volk. Und wir sind gegen das Parlament. Also ja. Das ist verrückt.
Er will quasi so tun, wenn ich es richtig verstehe, als würden die Saboteure des Brexit im Parlament sitzen.
Ja, die sind die Parlamentarier. Also das ist so gefährlich für unsere Demokratie.
Es ist gefährlich, oder ist das nur der deutsche Eindruck? Die Deutschen denken, das ist wahnsinnig gefährlich. Aber haben die Briten mehr Vertrauen in ihre Demokratie?
Ich glaube, das ist genauso gefährlich, wie Sie glauben in Deutschland. Das ist schrecklich. Was man vor 2 Jahren gehabt hat, das höchste Gericht hat sich entschieden, Parlament muss entscheiden und nicht nur die Regierung. Und die Medien haben gesagt, in Daily Mail hat es gesagt, the enemies of the people. Diese Richter waren the enemies of the people.
Die Volksfeinde.
Das ist sehr, sehr gefährlich.
Jetzt will ja auch Boris Johnson angeblich das Gesetz umgehen, das einen No-Deal verbietet, das jetzt ja als Sternstunde des Parlaments gefeiert wird. Ist das auch ein demokratischer Disgrace, wie Sie gesagt haben, eine demokratische Bankrotterklärung? Was passiert dann?
Ja, es ist demokratischer Disgrace und auch das ist gegen den Gesetz. Also das ist Gesetzbruch. Wenn der Premierminister wirklich denkt, dass er Gesetzbruch machen kann, soll er eigentlich ins Gefängnis. Aber wir haben sehr wenig Zeit, das zu machen. Und also, man sagt, okay, letzten Endes wird Boris Johnson nicht dem Gesetz brechen und wird kein Verbrecher werden. Aber dennoch, er spricht so. Also die Rede, die Rhetorik ist gefährlich. Und viele Leute glauben daran eigentlich, dass er hat recht. Er ist mit dem Volke und gegen das Parlament. Das Problem mit Boris Johnson ist, dass er ist eigentlich letzten Endes nicht sehr seriös.
Er spielt mit dem Feuer.
Er spielt mit dem Feuer gerade. Er spielt und aber er denkt, dass letzten Endes ich kann alle Leute überreden und er liebt, und das ist vielleicht die Gefahr mit dem parlamentarischen System. Er liebt die Debatte, aber er denkt letzten Endes, es ist nicht so sehr wichtig, wie es rauskommt, nur dass ich gewinne in einer Debatte. Also ich könnte auf der Ja-Seite oder auf der Nein-Seite sein. Und das ist gefährlich, dass die Debatte ist die Realität geworden.
Die Debatte ist ja das, was die Deutschen auch an den Briten immer so sehr bewundern. Ihre Rhetorik, ihre geschliffene Rhetorik, dieses Für und Wider, ja, ich komme zurück zu der großen Inszenierung. Die Deutschen misstrauen dieser großen Inszenierung eher. Es kommt auf die Inhalte an, nicht darauf, wie die Verpackung ist im Grunde genommen. Aber, und das muss man sagen, wenn es im Unterhaus oder bei Boris Johnson um den Brexit geht, dann sieht alles nach Leidenschaft aus. Ist dieser Pathos der Politik nicht doch irgendwo dienlich?
Vielleicht haben Sie recht, weil wir machen das in einer solchen konfliktuellen Art. Wir kommen nicht dran, Kompromisse zu schaffen. Und das ist das Problem mit dem ganzen parlamentarischen System von Konflikt. Das ist schwarz-weiß. Und wissen Sie, das ist gerade, warum die Briten haben so viele Schwierigkeiten mit der europäischen Politik. Weil sie denken, alles ist nur ein Unterlage oder ein Sieg. Schwarz oder weiß, wir haben gewonnen oder wir haben verloren. Die verstehen nicht, dass letzten Endes mit einem Kompromiss kommen alle zusammen. Und darum verstehen die Briten nie, wie das läuft in Brüssel. Weil entweder haben wir gewonnen oder verloren. Wir verstehen nicht, dass Kompromiss ist eigentlich besser.
Also die britische Politik ist viel polarisierter. Schwarz und weiß, sagen Sie. Woher kommt das? Mein erster Gedanke war jetzt, ja gut, das wird ja schon an jeder britischen Schule, an jeder Uni, in den Debating Clubs geübt, wie man Extrempositionen verteidigt und wenn auch nur spielerisch. Aber woher kommt das, dass das so tief verwurzelt ist, dass man sich immer in unterschiedlichen Lagern befindet?
Also es hängt ein bisschen davon ab, dass wir dieses Zwei-Parteien-System haben, gerade weil wir diese Wahlkreise haben mit direkter Wahl, also first past the post, und keine proportionelle Demokratie haben, wo die viele Meinungen haben können mit vielen Parteien. Aber eigentlich, was ist jetzt in Großbritannien geschehen, ist, dass dieses Zwei-Parteien-System ist nicht gut für die Demokratie, weil es gibt viele verschiedene Meinungen. Also es kommt auseinander. Wir haben diese Fragmentation, gerade was man in Deutschland sieht oder überall in Europa, wo es gibt 6 oder 7 Parteien in dem Parlament. Aber für uns ist das sehr schwer, weil wir sind daran gewöhnt, eigentlich ein Zwei-Parteien-System zu haben. Also gerade was Sie gesehen haben in 2010, als wir keine Mehrheit für die Konservativen hatten, musste man eine Koalition schaffen. Und dann hat man versucht, das sehr schnell zu machen. Und wissen Sie, wir haben das in einem Tag gemacht, nicht wie in Deutschland über monatelang Verhandlungen in eine Koalition. Aber das war schlimm, weil eigentlich wir versuchen, unser Zwei-Parteien-System zu behalten mit 6 oder 8 Parteien. Und es läuft nicht. Und darum haben wir eigentlich nicht nur eine politische Krise, aber ich glaube in unserem Lande, wir haben eine Verfassungskrise.
Eine Verfassungskrise, weil diese Fragmentierung der Parteienlandschaft und der politischen Interessenlandschaft überhaupt nicht mit ihrem traditionellen System zusammenpasst.
Ja, das ist es, dass man hat in jedem Wahlkampf kommen daraus eigentlich die 2 großen Parteien mit einer absoluten Mehrheit, aber nur 30-33% der Wähler zusammen. Also man hat eine Partei auf der einen Seite wie die Grünen oder die Liberaldemokraten, die haben wahrscheinlich zwischen 10-20% der Wähler, aber nur 1 Platz oder 10 Plätze. Und auch für die Brexit-Partei ist das auch wahr. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, sie bekommen keine Sitzplätze im Parlament, weil sie haben nie genug Wähler. Also wir brauchen eigentlich eine ganz neue parlamentarische Wahlsystem. Aber solange die 2 großen Parteien irgendwie auf der Macht hälte, die beiden sind dagegen und wir haben große Schwierigkeiten, auf ein System von proportioneller Demokratie zu haben.
Es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass die konservative Partei über ihren Brexit-Streit auch noch zerbricht, aber damit würden wir ein neues Fass aufmachen. Ich würde noch gerne einen Schritt zurücktreten, weil Sie das mit dieser Polarisierung der politischen Debatten schwarz und weiß gerade so akzentuiert haben. Britisch sein bedeutet aber doch auch für das eigene Verständnis der Briten, auch für unser Verständnis, aber vielleicht ist es nur ein Klischee, moderat sein, gemäßigt sein, ausgleichend sein. War das nur ein Zerrbild, dass die Briten jetzt in den Spiegel gucken und sagen, wir erkennen uns gar nicht wieder, wie wir so tief in diese Gräben rein diskutiert haben und auch die Europäer sie angucken und sagen, das sind doch nicht die Briten, die wir kennen.
Was ich gesehen habe auf den Straßen in der letzten Zeit, war immer noch eine gewisse britische Zurückhaltung. Das heißt, die großen Demonstrationen gegen Brexit waren sehr guter Laune und mit viel Humor und alles. Aber darunter steht dennoch ein gewisser Ärger, ein gewisser Ärger gegen Brexit, gegen Boris Johnson und alles. Und ich war im Parlamentplatz letzten Samstag und es gab 2 Gruppen gegeneinander. Und die Gruppe auf der rechten Seite, die waren eigentlich meistens Rechtsradikalen. Also das war sehr beeindruckend und sehr gefährlich. Also wir verlieren diese Vernunft. Und das geht zurück an diese ganze europäische Geschichte. Ich war in den frühen 90er Jahren in Bonn, das war die Bonner Republik. Und ich erinnere mich daran, ein Berater von Helmut Kohl hat gesagt, wir verstehen Sie nicht über die Maastricht-Geschichte zum Beispiel. Sie sind in England so ideologisch geworden. Also diese Ideologie war Nationalismus. Und das war englischer Nationalismus. Also englischer Nationalismus würde ich Großnationalismus heißen. Schottischer, irischer, Waliser Nationalismus sind mehr kleine Nationalisten. Aber vielleicht, weil unser Zwei-Parteien-System ist nicht flexibel genug, kommen wir diese verschiedenen nationalistischen Trenden, und das ist unsere Gefahr. Ich glaube, dass wenn dieser Brexit wirklich geschieht, dann kommt das Vereinigte Königreich auseinander. Die Schotten werden Unabhängigkeit wählen und die Iren werden für ein Irland wählen.
Das ist das Horrorszenario, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Vielleicht gibt es,
würden sagen, ein gutes Szenario.
Oder ein gutes Szenario, je nachdem, auf welcher Position man steht. Und die Gräben sind ja im Moment sehr tief in Großbritannien. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung, irgendwann in diesen kommenden Jahren muss das britische Parlament umziehen. Es muss von seinem alten historischen Gebäude in ein neues Gebäude. Ein Vertreter der Londoner Architektenkammer, der hat mal gesagt, es wäre nicht zum Brexit gekommen aus seiner Sicht, wenn die Abgeordneten in einem modernen Gebäude sitzen würden, wenn sie nicht umgeben wären von den Geistern und Gespenstern der Vergangenheit und wenn sie nicht sozusagen noch den Zigarettenqualm von Winston Churchill in der Nase hätten. Glauben Sie, dass eine etwas kältere, funktionalere, bürgernahere, transparentere Aufstellung des Parlaments, dass die der Demokratie helfen würde?
Vielleicht, aber eigentlich, man braucht dennoch ein bisschen der Tradition zu behalten und ein bisschen, man kann nichts alles wegschmeißen. Das ist nicht nur Theater, aber das ist wichtig für die Leute da. Und ich glaube, so in einem Gebäude wie das Europäische Parlament in Brüssel und so weiter, das ist, man sieht dran im Fernsehen, das ist auch wahr hier in unserem Parlament, aber die Bänke sind leer fast die ganze Zeit. Es gibt keine Leute da für die großen Debatten. Also irgendwie müssen wir eine Mischung haben, wo wir wirklich die Debatten sind zentral, aber vielleicht auch muss das aufmachen für das Internet, für eine größere Demokratie, die wirklich eingeladen sind. Also man braucht kein kaltes Gebäude, wo das ist alles geschieht in kleinen Zimmern oder in sehr formeller Situationen. Man braucht irgendwie ein bisschen der Emotion zu behalten. Aber das sieht man eigentlich in Parlamente überall in der Welt. Es gibt immer ganz viel Emotion im Bundestag auch, nur wenn das sieht ein bisschen anders aus. Also ich würde gern ein modernere Gebäude sehen, aber kein kaltes Gebäude, kein zu formelles System.
Wir reden ja über die älteste Demokratie der Welt und sie ist stolz darauf. Wie groß sind die Sorgen, die Sie sich um diese Demokratie machen?
Zuerst muss ich sagen, in Island, ich glaube, die Demokratie ist noch älter. Wir sind ein bisschen zu stolz auf unsere Geschichte. Meine Sorge ist sehr groß. Und gerade wegen der Rhetorik von Volk gegen Parlament. Das Parlament ist unser Parlament. Es gehört dem Volke. Also ich höre euch, ich nehme nicht oft dieses Wort Volk auch. Ich finde das nicht gut. Und es geht gerade daran, dieser Konflikt zwischen direkter Demokratie, ist das die Stimme des Volkes, wenn 37% haben für Brexit gewählt, 37% der ganzen Bevölkerung. In dem Referendum war es 52 gegen 48. Also da hat man ganz klar eine Spaltung. Und wenn man nicht also danach das alles besser versteht und denkt daran, wie kommen wir zu einer Lösung, dass die beiden Seiten zusammenhalten kann, dann ist das für uns sehr spät für unsere demokratische Geschichte. Vielleicht haben Sie recht, dass unsere Demokratie ist so altmodisch geworden, dass wir brauchen irgendwie eine Verfassungskonvention, eine geschriebene Verfassung zu haben. Aber es ist sehr schwer, die britische Leute, die britische Wähler zu überreden, dass wir werden nicht immer muddle through. Wir finden das so gern, dass wir werden irgendwie eine Antwort haben.
Sich
aber diese muddling through ist nicht mehr, er hat keine Lösung.
In den Kulturfragen hörten Sie den britischen Journalisten Quentin Peel über die Briten und ihr Parlament im Gespräch mit Sandra Pfister.